Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Auf Bundesebene verdichten sich ja die Hinweise, dass es zu einem zweiten Lockdown kommt. Und auch in Brandenburg soll es weitere Einschränkungen geben, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu stoppen. Darauf hat sich das Kabinett am Nachmittag im Rahmen einer Telefonschaltkonferenz verständigt. Die Einzelheiten kennt Amelie Ernst in Potsdam.
Geplant sind unter anderem landesweite Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen. Es sollen nur noch Geschäfte und Betriebe geöffnet bleiben dürfen, die Lebensmittel und andere für das tägliche Leben wichtige Dinge anbieten. Auch auf Wochenmärkten sollen nur noch Lebensmittel verkauft, aber nicht mehr konsumiert werden. Und der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit soll ganz verboten werden. Auch Versammlungen sollen nur noch eingeschränkt möglich sein. Wann genau die neuen Regeln in Kraft treten, ist offen. Spätestens am Dienstag will das Kabinett abschließend darüber beraten. Außerdem sollen die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am Sonntag mit in die Entscheidungen einfließen, heißt es aus der Potsdamer Staatskanzlei. Vorgesehen ist zudem, ab dem 16. Dezember an den weiterführenden Schulen ab der 7. Klasse in den Distanzunterricht zu gehen. Alle anderen Klassen sollen weiter im Präsenzunterricht lernen. Gerade bei den Regelungen zu Schulen und zum Einzelhandel ist laut Staatskanzlei die Abstimmung mit Berlin wichtig. Die weiteren Kontaktbeschränkungen und die Entzerrung in den Schulen seien wegen des Infektionsgeschehens aber deutlich vor Weihnachten notwendig. Am Freitag hatte das Brandenburger Gesundheitsministerium neue Höchstwerte bei den Corona-Infektionen vermeldet. 972 Neuinfektionen kamen innerhalb von 24 Stunden dazu. Inzwischen müssen 149 Corona-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt werden. 94 von ihnen werden beatmet. Besonders schnell breitet sich das Virus nach wie vor im Süden des Landes aus. Im Kreis Oberspreewald-Lausitz liegt der Inzidenzwert inzwischen bei 465 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Im Kreis Elbe-Elster sind es 369. Wegen der Überlastung der Krankenhäuser in Südbrandenburg wurden laut Gesundheitsministerium bereits mehrere Corona-Patienten in andere Krankenhäuser verlegt und mehrere Landkreise haben bereits jetzt schärfere Corona-Maßnahmen beschlossen. Das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gilt in Cottbus bereits ab dem Wochenende und im angrenzenden Kreis Spree-Neiße findet schon von Montag an bis einschließlich 10. Januar an weiterführenden Schulen Distanzunterricht statt.
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie zählen Sie ja zu den Hochrisikogruppen, die Bewohner von Seniorenheimen. Denn für sie ist eine Ansteckung zumeist am gefährlichsten. Und aktuell gibt es jetzt schon deutlich mehr Covid-Fälle in solchen Einrichtungen wie noch im Frühjahr. Dabei versuchen die Pfleger schon mit immer neuen Maßnahmen die Bewohner zu schützen. Viel Mühe ist das und leider häufig auch vergebens. Im brandenburgischen Beeskow beispielsweise, da war unser Reporter Nico Hecht.
Das Fontaneheim in Beeskow ist abgeriegelt. So sagt das Pfleger René Tietze. Im Haus seien einige Bewohner positiv getestet worden. Wie viel genau, darf er nicht sagen. Besuche seien jetzt erst einmal verboten. Also leiden Betroffene doppelt, sagt der Pfleger.
Das ist das Frustrierende, wenn sie weinend im Zimmer sitzen und ich darf sie ja nicht mehr umarmen, um zu drücken.
Anstrengend sei das aber auch für die Pflegenden. Zur eigentlichen Arbeit komme jetzt auch noch der emotionale Beistand.
Zum Ersten ist die Psyche der Bewohner stark belastet. Und darum müssen wir uns auch kümmern. Und das nimmt einen Haufen Zeit in Anspruch.
Aber auch ohne akute Corona-Fälle ist es schwer, gerade für Pflegende, sagt Nicole Oerder. Sie leitet das Emanuel-Seniorenzentrum in Elztal im Havelland. Die Mitarbeiter müssen auch ständig neue Schutzmaßnahmen ausprobieren, nach immer neuen Empfehlungen der Wissenschaft und sollen gleichzeitig den Bewohnern auch ein Wohlfühlzuhause bieten.
Man muss in zwei Welten im Prinzip leben. Im Moment leben wir hier in einer wunderbar schönen, schillernden Weihnachtswelt mit ganz viel andächtiger Musik. Auf der anderen Seite, hinter verschlossenen Türen, arbeitet man natürlich, dass man die ganzen Schutzmaßnahmen alle noch ein bisschen ausfeilt. Wo kann man sich noch neue Erkenntnisse herholen?
Für die Bewohner bedeutet das oft Einschränkungen, sagt die Heimleiterin. In Elztal kein gemeinsames Singen mehr, insgesamt kaum Gruppenbeschäftigungen. Auch das müssen Pfleger umsetzen, auch wenn das die Senioren nervt oder nicht verstehen. Das belaste.
Mit den Schutzmaßnahmen kann man umgehen. Aber dieses angespannte Zwischenmenschliche, was da im Moment sich abspielt, das ist wirklich ganz, ganz schwer auszuhalten.
In anderen Heimen sind die Mitarbeiter aber auch einfach völlig erschöpft wegen der zusätzlichen Aufgaben. Im Elztaler Heim sagt Leiterin Nicole Oerder, dass jetzt immerhin die Schnelltests seit einiger Zeit für etwas mehr Sicherheitsgefühl sorgen. Die Bewohner seien einmal durchgetestet, die Mitarbeiter sogar bereits dreimal.
Eine Infektion verhindert das natürlich nicht. Aber man kann symptomfreie infizierte Menschen halt wahrscheinlich wesentlich schneller identifizieren und isolieren.
Aber testen ginge auch nicht so nebenbei, sagt Pfleger René Tietze in Beeskow. Um hier die 60 Bewohner neben der eigentlichen Arbeit auch noch zu testen, benötigten sie eine ganze Woche. Und auch nur, wenn dann doch einfach anderes liegen bleibt.
Wir schaffen es nicht. So einfach ist das. Wir schaffen es einfach nicht, dem Standard einzuhalten, den ich zum Beispiel gelernt habe. Da ist schon der Zusammenbruch vorprogrammiert.
Zwantje Kersten vom Pflegeberufsverband warnt deswegen davor, auch noch das Testen langfristig zur Aufgabe von Pflegern zu machen. Die seien am Limit.
Die Polizei, dein Freund und Helfer, nun ja, wird der ein und andere sagen, das Vertrauen nicht allzu groß. Mitunter hat man den Eindruck, wenn man sie dann braucht, ist sie nicht da. Das liegt aber sicher auch daran, dass die Beamten viele Aufgaben gleichzeitig übernehmen müssen. In Berlins Außenbezirken sollen nun Polizistinnen und Polizisten künftig mehr zu Fuß unterwegs sein. In einer einjährigen Testphase will man den Einsatz von sogenannten Kontaktbereichsbeamten testen. Gelernten DDR-Bürgern kommt das Konzept vielleicht bekannt vor. Der Startschuss für das neue Projekt fiel in Spandau und unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz war dabei.
Der Polizist Jens Le Brun, der eigentlich anders heißt, schlendert mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik über den Marktplatz der Spandauer Altstadt.
Und dann haben wir hier in der Nähe auch Probleme mit Drogenabhängigen.
Aber Obdachlosigkeit ist hier nicht so.
Doch, auch, aber hier ist alles oder viel versteckt.
Aber es ist ja wichtig, wenn Sie die Ecken kennen, aufsuchen können, ja. Und wenn Sie dann auch wirklich sozusagen Vertrauen auch gewinnen, eben bei allen, ne, im Kiez.
Er ist wie drei seiner Kollegen ein sogenannter Kontaktbereichsbeamter. Sie gab es früher schon mal, dann wurden sie wegen Sparmaßnahmen abgeschafft. Mittlerweile gibt es wieder gut 700 in Berlin. Vor allem in den Außenbezirken sind sie nicht sichtbar unterwegs, weil sie auch andere Aufgaben übernehmen müssen. Aber das soll sich nun ändern, sagt Innensenator Andreas Geisel.
Das Konzept der Kontaktbereichsbeamten sagt, wir wollen Beamte, die zu 100% ansprechbar sind, die zu 100% in ihrem Kiez sichtbar sind, die Vertrauen zu den Menschen aufbauen. Und genau das setzen wir jetzt in die Tat um.
Von 6 bis 22 Uhr sind die Polizisten als Kontaktbereichsbeamte im Wechsel auf den Straßen unterwegs, ohne zusätzliche Aufgaben. Im Moment, so erzählt es Polizist Stefan Kettlitz, hätten sie viel zu tun wegen der Corona-Verordnungen. In der Spandauer Altstadt herrscht auch draußen eine Maskenpflicht.
Sie sind sehr gereizt, die Leute. Und wenn die uns dann sehen, sagen wir mal, dann ist es ruhiger. Wir sprechen sie an, setzen ihre Maske. Die meisten vergessen es wirklich und setzen sie sofort auf.
Kettlitz ist seit 20 Jahren Polizist in Spandau. Wenn er mal länger nicht im Dienst ist, fragen die Leute schon nach ihm, erzählt er. Aber was halten die Spandauerinnen und Spandauer von mehr Polizeipräsenz in ihrer idyllischen Altstadt?
Ich sage, wir brauchen mehr die Polizei. Das ist unmöglich. Abends noch, ich bin spät noch von der Arbeit hier lang gefahren. Die trinken sehr oft hier und dann pögen die Leute an.
War früher waren ja nicht so viele Polizisten unterwegs wie jetzt, aber ich fühle mich trotzdem sicher. Ich habe mich vorher auch sicher gefühlt. Also toi, 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 sag ich jetzt mal.
Ich gucke jetzt gerade mal so rum. Ich sehe keinen Polizisten im Moment.
Das liegt wiederum wohl daran, dass sie sich nach ihrem Rundgang mit Innensenator Geisel und Polizeipräsidentin Slowik gerade ein bisschen aufwärmen.
Dem Wald in Deutschland geht schlecht. Darauf machen ja Umweltforscher schon seit einigen Jahren aufmerksam. Das gilt auch für die Wälder in Brandenburg. Sie leiden unter Wassermangel, Trockenheit und Schaderregern. Folgt man dem aktuellen Waldzustandsbericht, dann ist bei Nadel- und Laubbäumen zwar eine leichte Erholung festzustellen. Für Brandenburgs Umweltschutzminister Axel Vogel von den Grünen aber längst kein Grund zur Entwarnung. Mehr dazu von unserem landespolitischen Reporter Thorsten Südow.
Wälder sind meistens romantisch. Sie kühlen die Landschaft, Wälder schützen gegen Austrocknung, binden tonnenweise Kohlendioxid. Aber die in Brandenburg wachsenden Nadel- und Laubbäume haben oft ramponierte, auch abgestorbene Baumkronen. Wenn ein Viertel aller Waldbäume deutliche Schäden aufweist, ist das immer noch viel zu viel, sagt Brandenburgs Umweltschutzminister Axel Vogel von Bündnis 90 Die Grünen bei der Präsentation des Waldzustandsberichtes. Und Brandenburg bekommt es mit neuen Baumschädlingen zu tun, beschreibt Rainer Hensche vom Landeskompetenzzentrum Wald in Eberswalde.
Dass bei der Buche der kleine Buchenborkenkäfer aufgetreten ist. Erst jetzt sehen wir durch die stark geschädigten Buchenbestände, durch die Trockenheit, findet dieser Käfer auf einmal günstige Lebensbedingungen und kann sich vermehren. Und die einzige Möglichkeit, die wir da haben, ist konsequent die befallenen Bäume rauszuholen, damit sich dort nicht eine neue Käferpopulation aufbauen kann.
Die Forstexperten wollen mit mehr Aussaaten und erprobten Neupflanzungen schrittweise Brandenburgs Wälder weiter umbauen, weg von Nadelholzplantagen, schildert Waldexperte Carsten Lessner aus dem Umweltschutzministerium.
Der natürliche Waldumbau ist deshalb gut, weil die Pflanzen, die jungen Keimlinge, ein viel besseres Startpotenzial haben. Sie haben längere Wurzeln.
Besser wachsen würden die, wenn es weniger hungrige Rehe, Damm und Rotwild in Brandenburg geben würde, so Lessner. Im nächsten Jahr könnte ein neues Jagdgesetz dem Wald helfen und Regen sowieso zu jeder Jahreszeit.
Wer dieser Tage mal versucht hat, ein Paket bei der Post aufzugeben, der weiß ja, was los ist. Da muss man viel Geduld mitbringen, Corona lässt grüßen und ist das Paketaufkommen vor Weihnachten schon in normalen Zeiten deutlich höher? All dies wird in diesem Jahr ja locker getoppt. RBB-Reporter Daniel Mastorf war mit einem Paketzusteller in Cottbus mit auf Tour.
Die erste Station von Stefan Kewitz ist am Radsportstadion. Drei Pakete rollt er mit seiner Sackkarre zur Tür. Zwei Pakete wird er direkt los.
Das ist gut. Also kann ich es hier lassen?
Ja, ich nehme es an.
Dankeschön. Genau.
Dass Pakete für Nachbarn angenommen werden, erleichtert für ihn die Arbeit.
Erstmal ist man alles los. Und die Leute sind glücklich.
Doch allzu oft kann er das nicht machen.
Weil man macht ja nun das ganze Jahr, hat man schon immer die gleichen Leute, die abnehmen. Und irgendwann geht denen das dann auch auf dem... Die wollen dann auch nicht mehr so richtig das dann abnehmen. Wollen ja auch mal ihre Ruhe haben. Aber ich sag mal, solange man immer noch nett ist zu den Leuten und die überreden kann, dann machen sie es auch.
Im zügigen Tempo läuft Stefan Kewitz zu seinem Transporter. Der ist voll beladen. 206 Pakete muss er heute in seinem zuständigen Bezirk in der Spremberger Vorstadt zustellen. Seit der Corona-Pandemie bestellen die Leute immer mehr im Internet. Nun kommen auch noch die Weihnachtspakete dazu. Er nimmt es aber gelassen.
Auf dem Bezirk kann man eigentlich sagen, normalerweise war ja immer so der normale Schnitt 180. Jetzt mittlerweile schon Anstieg, deswegen ist 206 heute auch nicht gerade übelst viel. Aber es ist halt schon, wo man zu tun hat.
Und weiter geht's.
Na, Hallöchen, die Post.
Auch hier hat er Glück, es ist jemand zu Hause. Die Dame heißt Ina Fiete. Sie bestellt immer sehr viel, sagt sie.
Hundefutter, da hat er ganz schön zu schleppen. Kleine Geschenke und sowas, auch einkaufen. Geht ja heutzutage nicht anders. Er ist sehr freundlich, er bringt alles und ist immer nett. Bin ich sehr zufrieden.
Worte, die Stefan Kewitz gern hört.
Das ist auch immer so, wie man den Leuten entgegenkommt, beziehungsweise ob die Leute den Postfahrer schon kennen. Dementsprechend sind sie dann auch freundlicher. Also man hat eigentlich kaum noch mürrische Leute.
Bis zu 10 Stunden ist Stefan Kewitz täglich in der Vorweihnachtszeit unterwegs. Und übrigens bis zum 19., also eine Woche vor Heiligabend, bis 12 Uhr, sollte die Ware in der Packstation liegen, damit das Paket pünktlich zum Weihnachtsfest bei Ihnen ankommt.
Na, Hallöchen, die Post.
Unterwegs mit dem Paketzusteller, der Bericht war das von Daniel Masto und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio und das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.